Ja, verehrter Kollege Keck aus dem Baden-Württembergischen Landtag, verehrte liebe Gräfin Bernadotte, verehrter Graf Bernadotte, meine sehr geehrten Herren Oberbürgermeister, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Raum darf ich herzlich begrüßen, sehr geehrte Referentinnen und Referenten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich sage es ganz offen, das gehört zu meinen Lieblingsterminen im Jahr. Ja? Und das meine ich ehrlich. Also ich komme immer sehr, sehr gerne wieder hier auf die Mainau im Rahmen dieser Tagung. Ich habe gerade eben auch erzählt, mit der Mainau verbinde ich auch ein besonderes Erlebnis. Wir hatten letzte Woche Umweltministerkonferenz in Bremen. Die haben wir zweimal im Jahr, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Ich hatte 2014 den Vorsitz, der geht immer reihum unter den Kolleginnen und Kollegen. Und die Frühjahrstagung haben wir hier am See gemacht, in Konstanz. Und es gibt dann immer traditionellen Kaminabend, wo nur die Chefs und Chefinnen dran teilnehmen. Und zuvor war ich auf mehreren Umweltministerkonferenzen, es gab nie einen Kamin. Jedenfalls keinen echten. Und dann habe ich Gräfin Bernadotte angerufen, also sie so und so, also ich finde es endlich mal Zeit, dass ein Kamin, können Sie mir helfen? Da sagte sie, kein Problem, das kriegen wir hin. Und so haben wir den Kaminabend hier auf der Mainau gemacht, im Schloss. Und geplant war bis 10:30. Um 12 Uhr musste ich die Kolleginnen und Kollegen langsam mal antreiben, dass wir jetzt langsam mal die Insel verlassen sollten. Und es ging bis nachts um 2:30 drüben im Inselhotel. Und was ich damit sagen will, dieser Abend hier auf der Mainau ist bis heute legendär im Kolleginnen- und Kollegenkreis. Er wird immer wieder angesprochen, wenn wir uns treffen. Aber jetzt zum Thema. Frank-Walter Steinmeier, als er Präsident geworden ist, ist es gute Tradition, dass man die Bundesländer besucht. Und sein erster Besuch galt Baden-Württemberg. Also dem Alphabet nach hat er das gemacht und er kam hier zu uns nach Baden-Württemberg. Und bei seinem Antrittsbesuch hat der neue Bundespräsident damals was gesagt, dass ich zitiere, Baden-Württemberg ist ein Land mit Bürgerstolz im besten Sinne des Wortes. Auf Kommando geht hier nichts, aus Überzeugung und mit Engagement aber umso mehr, nicht von oben herab, sondern aus der Mitte der Gesellschaft heraus gelingt gute Politik, Zitat Ende. Und die, wir haben es eben schon gehört, wie Winfried Kretschmann das 2010 im Vorfeld damals des Landtagswahlkampfs genannt hat, die Politik des Gehörtwerdens, mit der wir dann seit 2011 hier im Land neue Formen der Beteiligung und des Dialogs versucht haben, auf den Weg zu bringen. Ich persönlich finde durchaus erfolgreich, das will ich an der Stelle auch schon mal sagen, erfolgreich auf den Weg zu bringen und ich werde nachher auch versuchen, das durchaus auch zu belegen. Ich glaube, das ist insbesondere hier in Baden-Württemberg auf einen äußerst fruchtbaren Boden gefallen. Komplexe Veränderungen, zum Beispiel infolge der Energiewende, stellen uns vor Herausforderungen, die wir ohne Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes letztlich überhaupt nicht bewältigen können. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zudem an politischen Entscheidungen heutzutage mehr denn je auch beteiligt zu werden. Beteiligung gelingt, wenn zumindest ein paar Voraussetzungen erfüllt sind. Und ich will mal drei nennen. Erstens, es müssen Gestaltungsräume vorhanden sein, die diskutiert werden können. Und das spricht für eine frühzeitige Beteiligung. Beteiligung dann, wenn schon alles entschieden ist, das macht keinen Sinn. Das war übrigens auch die Triebfeder für die Neufassung des Umweltverwaltungsgesetzes in Baden-Württemberg, was wir 2014 gemacht haben. Es ist dann 2015 zum 1.1. in Kraft getreten. Nämlich, da ist unter anderem ein Schwerpunkt drin, der sagt, bei besonders umweltrelevanten Vorhaben, Straßenbau und anderen Großvorhaben, wo auch Umweltverträglichkeitsprüfungen gemacht werden, bei solchen Vorhaben wollen wir in Baden-Württemberg zukünftig eine möglichst frühzeitige Beteiligung auf den Weg bringen. Sprich, bevor die Pläne zur Genehmigung bei den zuständigen Behörden eingereicht werden, gibt es die Pflicht hier im Lande mit dem neuen Umweltverwaltungsgesetz, dass Bürgerinnen und Bürger schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt beteiligt werden sollen, Klammer auf, müssen, Klammer zu. War am Anfang nicht ganz unumstritten, mittlerweile hat sich die Aufregung gelegt. Warum? weil in dieser Phase natürlich Bürgerinnen und Bürger wesentlich leichter noch die Möglichkeit haben, ihre Ideen einzubringen, als wenn die Unterlagen schon eingereicht sind bei einer Genehmigungsbehörde und die Dinge wieder zurückgeholt werden müssen. Ja, man spart dadurch auch Zeit, man spart Geld, man spart Ärger. Das haben wir damals in diesem Gesetz verankert, soweit zum Thema frühzeitige Beteiligung. Zweitens, wir müssen auch diejenigen in den Prozess einbeziehen, die es nicht gewohnt sind, ihre Belange offensiv zu vertreten. Niemand darf das Gefühl haben, von Beteiligungsprozessen ausgeschlossen zu sein. Und das bedeutet auch, Beteiligungsprozesse dürfen nicht von denjenigen dominiert werden, die vielleicht gar nicht in der Mehrheit sind. Einen dritten Punkt möchte ich nennen, die Entscheidungsträger, vor allem wir aus der Politik, müssen die Beteiligungsergebnisse ernst nehmen. Entscheiden wir anders, was durchaus ja auch mal sein kann, da kann es ja auch mal Gründe dafür geben, dann müssen wir dies öffentlich und nachvollziehbar auch begründen. Auch Unpopuläres ist manchmal, das will ich an der Stelle sagen, auch notwendig. Beispiele dazu gerne später mehr. Aber Beteiligung bedeutet eben nicht zwangsläufig eine Entscheidung, die jedem und jeder gefällt. Auch das gehört dazu. Und als Umweltminister durfte ich in den vergangenen Jahren die ganze Bandbreite an unterschiedlichen Methoden und Instrumenten wirksamer Beteiligung miterleben. In nahezu allen Bereichen der Umweltverwaltung gab es Beteiligungsprozesse unterschiedlichster Art. Die ersten, der mir in Erinnerung ist, unmittelbar nachdem ich im Amt war, gab es ein Thema, nämlich am ITU. Das ITU ist das Institut für Transurane mit Sitz bei Karlsruhe. Es ist ein europäisches Forschungsinstitut mit rund plus minus 400 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus allen europäischen Ländern, die, was ich bis zum damaligen Zeitpunkt auch nicht wusste, unter anderem oder mit einem Schwerpunkt haben, die Identität von nuklearem Material der nachzugehen. Also sprich, wenn irgendwo heutzutage nukleares Material auftaucht, dann zu gucken, wer ist denn eigentlich der Verursacher gewesen und wo kommt es her. Das ist keine triviale Geschichte in einer Welt, die immer unsicherer wird. Und das ITU hat damals, ging es darum, dass die einen neuen Laborflügel errichten wollten und auch einen Lagerflügel. Der war ziemlich umstritten. Sowohl bei einer Gemeinde, aber auch bei Umweltverbänden, Bürgerinnen und Bürgern in der Region. Und jetzt kommen wir zu der Frage bottom-up oder top-down. Ich habe damals entschieden, wir machen ein Mediationsverfahren. Ob es dann erfolgreich ist oder nicht, weiß man ja nicht vorher. Also haben wir ein Mediationsverfahren gemacht an 5 Tagen, an denen die Gemeinden beteiligt waren, an denen die Umweltverbände beteiligt waren, Gemeinderätin, auch mein Amtschef dran beteiligt war, auch das Landratsamt als baurechtliche Genehmigungsbehörde beteiligt war. Und das Ganze wurde gemacht unter Leitung des damaligen und heutigen Geschäftsführers des Öko-Instituts, Michael Zeiler. Und heute kann ich sagen, das war erfolgreich. Ja, weil die ganzen Konflikte, die es im Vorfeld gegeben hat, wurden da Kompromisse, ich will das nicht ins Detail hier gehen, wurden gefunden und anschließend wurde vermieden, dass es zu rechtlichen Auseinandersetzungen gekommen wäre, die, ich weiß nicht dann wie lange gedauert hätte, Ausgang unklar. Und vor allen Dingen ging es da aber um sicherheitstechnische Fragen, nämlich dass die Materialien, mit denen da hantiert wird, zukünftig wesentlich sicherer gelagert werden können und wesentlich höhere Sicherheitsanforderungen realisiert sind, als das bis dato der Fall war. Im Moment ist der neue Flügel im Bau und die ganzen Aufregungen, die es bis dato jedenfalls damals gegeben hat, die haben sich da weitgehend gelegt. Das war so das erste Projekt, mit dem ich dann zu tun habe. Jetzt könnte ich viele weitere nennen, aber ich will jetzt nur ein paar Dinge herausgreifen. Ein Beispiel aus dem Bereich Klimaschutz. Wir haben in Baden-Württemberg 2013 als, ich glaube sogar erstes oder zweites Bundesland, das Klimaschutzgesetz auf den Weg gebracht und im Landtag verabschiedet. Das enthält Ziele. Aber mit solchen Zielen ist es ja allein nicht getan, sondern Sie brauchen ja auch Maßnahmen, mit denen Sie diese Ziele auch umsetzen. Strategien und Maßnahmen ist vielleicht der bessere Begriff. Und wir haben von Anfang an haben wir uns vorgenommen, wir wollen das jetzt nicht nur bei uns in den Amtsstuben im Umweltministerium und in den anderen Ministerien machen, sondern wir wollen das gemeinsam mit der Bürgerschaft machen und auch mit interessierten Interessensgruppen machen. Und das war mehr oder weniger damals die Geburtsstunde des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzepts oder wie wir es nennen, IEKK. Und wir haben was gemacht. Es gab mehrere Plattformen. Zum einen eine internetgestützte Plattform, in der die damals von uns und den anderen Ministerien entwickelten Vorschläge bewertet werden konnten. Da haben sich über 7000 Bürgerinnen und Bürger beteiligt. Oder wir hatten über 7000 Bewertungen, also Beteiligung, die Zahl der Bürgerinnen kann ich jetzt nicht dazu sagen. Und gleichzeitig sind wir auch hingegangen und haben, wie man sagen, runde Tische gemacht mit sogenannten, den Begriff haben wir es eben schon gehört, Zufallsbürgerinnen und Zufallsbürgern. Ich sage ganz offen, hatte ich ein wenig Bedenken, weil ich gedacht habe, naja, die persönliche Betroffenheit ist nicht unbedingt gegeben, ja, weil es geht ja nicht um Windrad vor meiner Haustür, sondern es geht um den Klimaschutz in Baden-Württemberg. Realität war dann, dass sich mehr gemeldet haben, als wir eigentlich geplant hatten. Und zum Schluss hatten wir 180 Bürgerinnen und Bürger, Zufallsbürgerinnen und Bürger, die sich daran beteiligt haben, an mehreren Wochenenden, ja, auch nicht so selbstverständlich, plus auch noch 120 Vertreterinnen und Vertreter von Interessensgruppen und Verbänden, die wir eingeladen haben, und die haben unsere Vorschläge bewertet, aber auch Verbesserungsvorschläge damals entwickelt. Und nach 3 Monaten konnte man sagen, wir haben, es ist kein Witz, rund 1000 fundierte Vorschläge, kleinere und größere, bekommen. Und die haben wir dann intern nochmal bewertet entlang der Frage, ist es rechtlich machbar, bringt es uns weiter, ja, als entscheidendes Kriterium. Und ganz wichtig, in einer Regierung unter Winfried Kretschmann, ist es finanzierbar. Und zum Schluss, und das fand ich persönlich eine beachtliche Zahl, kann man sagen, etwa ein Viertel der Vorschläge hat Eingang gefunden in das abschließende Dokument in das IEKK. Und das war bis dahin, also ich kenne keinen vergleichbaren Prozess jetzt in diesem Sektor im Bereich des Klimaschutzes, wo sowas mal bundesweit gemacht wurde. Wir stehen jetzt vor der Aufgabe, das IEKK weiterzuentwickeln, zum einen das Klimaschutzgesetz weiterzuentwickeln für ein Ziel 2030. Da sind wir gerade in den vorbereitenden Arbeiten relativ weit schon. Und dann natürlich auch das integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept weiterzuentwickeln, weil wir brauchen ja dann auch wieder die Maßnahmen für 2030. Und auch da werden wir mit Sicherheit wieder eine Beteiligung machen, ob wir die wieder genauso machen oder nicht oder ob wir was anders machen. Das ist im Moment noch völlig offen. Zweites Beispiel, Energiewende. Ein zentrales Projekt für mich persönlich ist auch das sogenannte Forum Energiedialog, über das Sie ja heute Nachmittag im Rahmen des Themenparcours auch noch detailliert Informationen auch bekommen. Und die Energiewende, wenn man nochmal zurückblickt, ist ja nicht so, dass sie erst 2011 gestartet wurde. Manchmal liest man das oder hört man das, sondern eigentlich hat sie begonnen so Ende der 90er Jahre, damals mit der ersten rot-grünen Bundesregierung. Das Erneuerbare Energiengesetz wurde damals auf den Weg gebracht, Anfang der 2000er Jahre dann der Atomausstieg. Aber so richtig wahrgenommen wurde das Ganze erst, nachdem dann ein großer politischer Konsens bestanden hat, infolge der Ereignisse von Fukushima, dass die Bundeskanzlerin die Entscheidung getroffen hat, die kurz zuvor getroffene Entscheidung für eine Laufzeitverlängerung, die rückgängig zu machen, und wir dann im Bundestag und anschließend auch im Bundesrat ja eine breit getragene Mehrheit hatten für den Weg, der dann eingeschlagen wurde in der Energiepolitik und der ja bis heute sozusagen Grundlage ist. Aufgabe der Politik ist es, dann diese erforderlichen Veränderungen, die mit der Energiewende in Zusammenhang stehen, so verträglich wie möglich zu gestalten. Und wichtig ist mir, das bedeutet nämlich auch unter Umständen gegen Widerstände. Es gibt kaum eine neue Windkraftanlage im Land, die nicht von kontroversen Diskussionen in der Bevölkerung begleitet wäre. Aber ich habe noch keinen und keine in den letzten Jahren getroffen, die gesagt hat, ich bin gegen die Energiewende. Ja? Aber ich habe etliche getroffen, die Probleme haben mit Windkraftanlagen, mit Biogasanlagen, mit Netzausbau, bis hin zu großen Photovoltaikanlagen. Das schon. Und das hat uns darin oder dazu bewogen, das sogenannte Forum Energiedialog einzurichten. Dieses bietet insbesondere den Kommunen und da vor allen Dingen, ich sag mal, den kleineren Kommunen auch, die jetzt nicht die Mann- und Frau-Power haben, bestimmte Prozesse auch selber vorzubereiten. Das bietet diesen Kommunen Unterstützung an, damit Bürgerinnen und Bürger, Bürgerinitiativen und Kommunalpolitik vor Ort gut informiert und wirksam beteiligt werden können. Ziel ist es nicht, ein Energieprojekt am Ende, ich sag's mal so drastisch, durchzudrücken oder eine Zustimmung dazu zu erreichen, sondern Ziel ist es, dass alle Argumente im Zusammenhang mit einem Projekt gehört werden können und gehört werden und es zu einem sachlichen Austausch kommt. Das Projekt wird sehr gut angenommen. Mit nahezu 30 Kommunen konnte das Forum bisher in der Vergangenheit zusammenarbeiten und wir wollen es auch weiterführen. Ein weiteres bedeutendes Beteiligungsprojekt, das betraf die Frage, die ich eben schon ganz kurz angeschnitten habe, nämlich wo die Stromleitungen verlaufen sollen, die notwendig sind, um zukünftig Strom aus dem windreichen Teil Norddeutschlands, wo wir ja mittlerweile 25.000 Megawatt installierte Leistung rund haben, in die Regionen zu bringen, wo wir zukünftig erhöhten Bedarf haben. Ja, Baden-Württemberg wird den Strombedarf, den es hat, allein nicht decken können. Übrigens hat es noch nie gedeckt, selbst nicht zu den Zeiten, als wir 5 Kernkraftwerke hier im Land hatten. Auch da haben wir Strom importiert, wenn auch nicht jetzt in dem Maße, wie es zukünftig notwendig ist. Und das ist auch jetzt, ich sag mal, kein großes Problem in einem europäischen Energiemarkt, dass wir auch Strom nach Baden-Württemberg importieren oder exportieren. Das gehört einfach dazu. Aber man muss sehen, wir werden zukünftig einen erhöhten Stromimport haben, weil große Kapazitäten fallen weg bei uns. Und selbst wenn wir im erneuerbaren Bereich die nächsten Jahre weiter zubauen, Windenergieanlagen bauen, Photovoltaikanlagen bauen und anderes, werden wir nicht umhinkommen, auch Zugriff haben zu müssen auf die kostengünstigen, das will ich an der Stelle auch sagen, Windkraftkapazitäten Norddeutschlands. Und dazu braucht es nun mal einen Netzausbau von Nord nach Süd. Und um die Bürgerschaft hier frühzeitig einzubinden, haben wir zusammen mit Projektpartnern, in dem Fall war das die Transnet BW, also als großer Übertragungsnetzbetreiber hier im Land. Aber auch wir hatten einen Dienstleister mit an Bord in Person der Deutschen Umwelthilfe aus Berlin. Mit denen zusammen haben wir damals ein Dialogverfahren zu dem geplanten Stromleitungsprojekt Südlink. Das geht von Brunsbüttel in Schleswig-Holstein bis runter zu uns nach Baden-Württemberg, also Groß-Gartach nördlich von Heilbronn, ist sozusagen der Endpunkt, sprich über 900 Kilometer. Also alles andere als eine Kleinigkeit, so ein neues Projekt dann quer durch Deutschland durchzuziehen. Und das haben wir uns, ich sage heute dazu, Gott sei Dank dazu entschieden, sowas sehr frühzeitig zu machen. Wir haben angefangen mit Fachdialogen, um eine gemeinsame Wissensbasis und Verständnis für die Planungsverfahren herzustellen. Wir haben auch Fahrten organisiert zu entsprechenden Konverteranlagen in Norddeutschland, um sich sowas auch mal zu sehen. Wir haben Bürgerdialoge durchgeführt, mit den Projektpartnern zusammen, über 20 Bürgerdialoge, wenn ich noch recht informiert bin, wo es um unterschiedlichste Fragen ging und wo auch Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit hatten, ihre Sicht der Dinge mit einzubringen, auch ihre Ortskenntnisse einzubringen. Eins will ich an der Stelle auch sagen, ich habe von Anfang an keinen Zweifel daran gelassen und auch der Ministerpräsident nicht, dass diese Projekte grundsätzlich notwendig sind. Und ich habe Gott sei Dank keinen Chef, der von Monstertrassen geredet hat, so wie der damalige Chef einer Landesregierung im befreundeten östlich gelegenen Bundesland. Ja? Sondern wir haben immer klar und deutlich gemacht, dass wir grundsätzlich die Notwendigkeit für diese Projekte sehen. Und das Dialogverfahren zum Südlink, das hat, so viel kann man heute sagen, wirklich zur Verbesserung der Trassenkorridore geführt und belegt aus meiner Sicht eindrucksvoll, wie wichtig die Beteiligung der Bürgerschaft für die fachlich qualitative Weiterentwicklung und die Akzeptanz sein kann. Da können übrigens auch ganz verrückte Lösungen rauskommen, die wir auch umsetzen. Also beispielsweise ist da die Idee entstanden, ich habe ja vorhin gesagt, Groß-Gartach liegt in der Region von Heilbronn. Und jetzt muss man da irgendwie um Heilbronn drumherum. Und das ist da relativ dicht besiedelte Gebiet. Und irgendwann kam einer auf die Idee zu sagen, sag mal, da unten drunter buddelt doch die südwestdeutsche Salz seit ewigen Zeiten Salz aus dem Boden. Das heißt, es gibt kilometerweit Tunnel. Kilometerweit. Wieso gehen wir nicht vor Heilbronn runter, legen das durch die Tunnel durch und dahinter gehen wir wieder hoch? Und genau das haben wir in das Verfahren dann später als Landesregierung als eine Idee eingebracht. Und so wie sie es, ich kann es noch nicht endgültig sagen, das Genehmigungsverfahren läuft ja noch beim der Bundesnetzagentur, die dafür zuständig ist. Aber es kann gut sein, dass diese Idee realisiert wird. Und es zeichnet sich wirklich so ab, dass das der Fall sein wird. Meine Damen und Herren, der Ministerpräsident hat einmal den prägenden Satz gesagt, ich zitiere ihn, Bürgerbeteiligung heißt, dass man gehört wird, aber nicht unbedingt, dass man erhört wird. Zitat Ende. Auch Bürgerbeteiligung hat Grenzen. Und zwar rechtliche Grenzen, auch mal politische Grenzen. Und leider erlebe ich gerade bei Konflikten um Energieprojekte wie eine Windkraftanlage, dass manche Bürgerinnen und Bürger unter Beteiligung verstehen, meine Position hat zum Schluss zum Tragen zu kommen. Wenn aber zum Beispiel ein Windrad nach regulären rechtsstaatlichen Verfahren geplant und auch genehmigt wurde, dann darf es auch gebaut werden, auch wenn eine Bürgerinitiative dagegen ist. Und mal rechtlich gesprochen, jemand, der eine solche Genehmigung innehat, hat einen Rechtsanspruch darauf, dass er das dann realisieren kann. Und wenn ein solches Projekt, ich sage mal jetzt nach dem Ende des Winters, es ansteht und es soll im Wald gebaut werden und es muss gerodet werden und es darf nur bis in die ersten Märztage gerodet werden, dann hat so jemand einen Anspruch, dass er dann roden kann. Und wenn eine Bürgerinitiative meint, ein Petitionsverfahren anstrengen zu müssen im Landtag, dann kann sie dieses tun. Aber denjenigen muss ich leider sagen, dieses Petitionsverfahren wird das nicht aufhalten. Wenn ich das nämlich machen würde und sagen, jetzt warten wir erstmal noch das Petitionsverfahren ab, dann kann es sein, dass ich mich schadensersatzpflichtig mache. Ja? Und darauf habe ich wirklich keine Lust, dann irgendwann auch noch Anrufe zu bekommen aus dem Landesrechnungshof, der mir dann sagt, wie gehen Sie denn mit Steuergeldern um? Das mache ich nicht. Und von daher, wie gesagt, ich bewege mich da im Rechtsstaat und das bitte ich da auch zu beachten. Meine Damen und Herren, Bürgerbeteiligung ist heutzutage bei uns im Land, und ich habe es versucht, an ein paar Beispielen deutlich zu machen, ich kann es nachher in der Diskussion gerne noch an anderen Beispielen versuchen zu belegen, keine Floskel und erst recht kein leeres Versprechen, sondern, wie man sagen, die DNA unserer politischen Arbeit und praktiziertes bürgerschaftliches Engagement. Sie ist Ausdruck einer lebendigen Demokratie, sie ist Ausdruck des Selbstbewusstseins von Bürgerinnen und Bürgern und auch Ausdruck davon, wie sich unsere Demokratie wandelt. Und zum Abschluss zitiere ich noch einmal den eingangs schon erwähnten Bundespräsidenten. Er hat nämlich auch gesagt, ich zitiere, dass die Menschen hier im Land, also sprich in Baden-Württemberg, Bürgerbeteiligung nicht als Ornament am Rockzipfel der Obrigkeit ansehen, sondern als Herzstück der Demokratie. Das ist eine Tradition, die weit in die Geschichte zurückreicht. Zitat Ende. Und ich wünsche Ihnen heute einen inspirierenden Tag, der uns dazu anspornt, gemeinsam diese Tradition dann auch weiter zu leben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.